als mein Vater geboren wurde, war hinsichtlich des jüdischen Lebens schon ein Wandel eingetreten. Da war schon dem Großvater erlaubt worden, in die Stadt einzuziehen, dort ein Haus zu erwerben und mit Leder zu handeln. Das Haus stand mitten in der Altstadt zwischen niederen, buckligen Kleinbürgerhäusern, eines von ihnen, wenn auch eines der stattlicheren. Ein kleiner Bach floss vorbei, leise und schnell, die Gasse senkte sich leicht und mündete auf den Platz des Münsters. Sein Bau und der Klang seiner Glocken durch jeden Tag und durch das Jahr waren Merkmale des Lebens auch für die nun städtisch gewordene Familie. Der Großvater, wenn er seinen Stammcafé jenseits des Münsters zustrebte, benutzte den direkten Weg durch das Gotteshaus hindurch, ehrfürchtig den Mut abnehmend und mit einer Beugung des Oberkörpers, wenn er das hohe braungoldene Schiff betrat und am Altar vorbeiging. Und als der Erzbischof in seinem Palais links um die Ecke krank wurde, erkundigte sich der Großvater nach seinem Befinden und ließ Blumen schicken. Das gute Einvernehmen mit der christlichen Umwelt, das kollegiale Zusammenleben mit den anderen Geschäftsleuten änderte nichts am jüdischen Merkmal der Familie. Von Freitagabend bis Samstagabend war Schabbat und das Geschäft blieb geschlossen. Die Großeltern wanderten festlich gekleidet durch die werktäglichen Straßen der anderen auf den Synagogenhügel. Ein Prachtbau war die Synagoge, vom Ende des Jahrhunderts eine Mischung aus Tempel und Theater. Und es hob das Selbstbewusstsein der jüdischen Familie aus dem Dorf, dass sie hier ein so prächtiges Gotteshaus hatten. Es waren auch der Kantor und der Rabbiner städtische Herren und die Predigt war in den deutschen philosophischen Idealismus so eingeschmolzenes Altes Testament, dass die Großeltern das Letztere gar nicht mehr erkannten. Aber das war Nebensache, denn das Schma Israel, das höhere Israel, verstanden sie. Es war das Gleiche in Dorf und Stadt wie vor Jahr und Tag. Dann klingelte es in der Nacht. Zwei Männer kamen den Vater holen. Es war der 9. November und der Vater kam ins KZ. Das Datum, das Wort und seine Abkürzung waren noch nicht geläufig damals. Und erst während Tagen begriff man, dass sich das, was nun begann, ein Pogrom nannte. Die Synagogen brannten. Die Juden selbst hätten sie angezündet, sagten die Gestapo-Männer in der Nacht. Alle verstanden Untergang. Der Vater war fort, verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er konnte in der Stadt sein oder in der Umgebung. Er konnte auf einem Transport sein oder tot. Dann erfuhr man das Wort Dachau und man könne warme Sachen schicken. Die weinenden Frauen trafen sich nun vor der langen Gepäckrampe des Güterbahnhofs. Zwei Frachtgutangestellte nahmen diese Schachteln und Koffer und Pakete, alle unter derselben Adresse an viele Männer mit Vornamen Israel, Kurz und Barsch entgegen. Obwohl das Nichts den Vater verschlungen zu haben schien, spie es ihn nach einigen Wochen wieder aus. Im noch frühen, dunklen Dämmern eines Morgens kam er an vor dem Haus, läutete, stapfte die Treppe herauf und stand in der Küche. Ich sah den Vater wieder. Er hatte seinen Mantel ausgezogen und stand da. Er machte sich den Kragen auf, weil ihm bang war. Er sah uns in die Gesichter und wir sahen ihn in sein Gesicht. Sein Gesicht zeigte uns Knochen mit Haut darüber. Die Zähne waren länger geworden. Die Augen standen eng beisammen in Angst und in geduckter Unterwürfigkeit. In das Gesicht waren Prügel geschrieben und über dem geprügelten Blick stand der Schädel, kahl. Der Mann war kahlgeschoren. Er sah in unsere Gesichter und bat uns um Verzeihung wegen seines veränderten Wesens. Weil er so unangemessen jammervoll hier in der Küche vor uns stand, geprügelt, jämmerlich und ohne Haar, schmachvoll kahlgeschoren, kläglich. Ich umarmte den dünnen Hals und küsste die Backenknochen des Vaters, der jetzt anfing zu weinen. Aber ich lachte, wir lachten um das Ereignis herum. Wir kreisten es ein mit Wiedersehenszügen. Der Vater wusch und rasierte sich. Es kamen die nächsten Freunde, die alle stockten vor dem Kahlkopf, schluckten, sich verstellten und den Anblick mit Freude überschwemmten. Jetzt wusste der Vater, dass das Trommeln für Deutschland endgültig vergebens gewesen war. Der Weg aus dem Dorf der Vorfahren in die Stadt erwies sich als Sackgasse, war zu Ende. Der Schatten des nahen christlichen Gotteshauses schützte sein Haus noch. Die Stadtgemeinde erklärte seine Dienste für einen Irrtum. Die Rückkehr aus dem KZ zu seinen Jugendstilmöbeln war keine Heimkehr mehr. Hier wartete nur der Tod.